Dilla was a rebel, you know what I'm saying? Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportphysiotalk Podcast. Schön, dass du dabei bist. Die nächsten Folgen drehen sich um das Thema Kreuzbandriss, wie bereits auch angekündigt. Ihr habt mir dazu ja wirklich sehr viele Nachrichten geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Und genau auf diese Fragen möchte ich auch in den kommenden Folgen drauf eingehen, möchte sie beantworten. Und ich möchte mich jetzt noch gar nicht darauf festlegen, wie viele Folgen es werden, aber ich denke auf jeden Fall so um die 3, vielleicht sogar 4, je nachdem, wie viel es braucht, um das Thema auch richtig abzudecken. Warum jetzt das Thema Kreuzbandriss? Einerseits, weil diese Verletzung ja besonders häufig ist in der sportphysiotherapeutischen Betreuung, besonders in Spielsportarten wie jetzt Fußball, Handball, aber eben auch Skifahren, immer wieder ein Thema. Auch jetzt, gerade im Vorfeld der Fußball-Europameisterschaft, wir alle wissen, es gibt leider im österreichischen Team 3 Spieler, die aufgrund eines Kreuzbandrisses ausfallen. Und der andere Grund, warum das Thema Kreuzbandriss für mich dann auch so besonders ist, weil ich selbst 3-mal von dieser Verletzung betroffen war und mich das sozusagen auch in die Sportphysiotherapie gebracht hat. Ein Kreuzbandriss betrifft jetzt eben aber nicht nur Profifußballer, sondern auch Hobby- und Amateursportlerinnen. Sprich, egal auf welchem Niveau man spielt, die Gefahr einer solchen Verletzung ist allgegenwärtig. Aber warum ist das so? Ich meine, das Kreuzband selbst ist nur 2 bis 3 Zentimeter lang und in etwa so dick wie ein kleiner Finger, je nach Handgröße. Und dennoch erfüllt es aber so wahnsinnig viele wichtige Aufgaben im Kniegelenk. Und eben ein Riss dieses kleinen, aber doch entscheidenden Bandes bedeutet dann eben oft eine lange Ausfallzeit. Und das Ganze ist verbunden auch mit einer intensiven Reha. Weiters ist noch anzumerken, dass besonders im Damensport hier auch der Frauenfußball sehr häufig Kreuzbandrisse auch auftreten. Und da habe ich mir gedacht, lade ich jemanden ein, der damit regelmäßig zu tun hat, auch sozusagen. Und zwar habe ich mir einen Arzt heute mal wieder zu Gast bei mir in dem Podcast geholt, den Dr. Markus Winisch. Er ist nämlich unter anderem Arzt des österreichischen Damenfußballnationalteams. Das heißt, der Markus kennt diese Problematik auch von der Sportbetreuung, aber natürlich auch in der täglichen Praxis ist er immer wieder damit konfrontiert. Im Teil 1 geht es primär quasi so um die Ansätze aus ärztlicher Sicht, gar jetzt nicht vielleicht zu tief in die Materie der sportphysiotherapeutischen Nachbehandlung. Ich werde schon immer wieder Themen ansprechen und Input liefern, was gerade in der Zeit vom Riss bis zur Operation einer möglichen aus sportphysiotherapeutischer Sicht natürlich auch wichtig ist, wie die Akutversorgung ausschauen kann und so weiter. Aber vielmehr geht es mir da in der Folge so einzutauchen in die Diagnostik, erfahren, wie Befunde erhoben werden, welche Bildgebungsverfahren uns da am besten helfen, um das zu diagnostizieren und dann natürlich auch in weiterer Folge, welche ärztlichen, therapeutischen Ansätze gibt es, sei es jetzt operative in dem Fall oder aber vielleicht auch konservative Ansätze. Der Markus wird uns eben dafür wertvolle Einblicke geben, erklären, was eben jetzt Sportler und Sportlerinnen von der Diagnose bis zur Behandlung auch erwarten können. Deshalb wünsche ich euch jetzt schon viel, viel Spaß mit Teil 1 von Kreuzbandriss und ich hoffe, ihr könnt wieder einiges mitnehmen und los geht's. Hallo Markus, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wie so oft in meinem Podcast ist es so, dass ich meinen Interviewpartner oder meine Podcastpartner des heutigen Folge das erste Mal sehe im Live. Ja, bist nicht der Erste, den ich das erste Mal sehe, aber deshalb umso mehr freut es mich, dass du ja gesagt hast und mit mir das Thema Kreuzband besprichst oder der vordere Kreuzbandriss in dem Fall. Kurze Vorstellung zu dir, du bist Arzt, ja, das weiß man jetzt schon anhand des Titels. Erzähl einmal so kurz deine Geschichte, wie du in den Sport oder in die Unfallchirurgie auch kommen bist und einfach, dass die Leute dich kurz mal kennenlernen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich riesig, heute da sein zu dürfen. Spannendes Thema, zu dem es, glaube ich, sehr viel zu besprechen gibt. Interessantes Thema, und wenn man mal vom Kreuzbandvirus infiziert ist, dann, glaube ich, kommt man immer so leicht weg. Von, glaube ich, allen Seiten, therapeutisch und auch ärztlich oder operativ oder chirurgisch. Ich selber komme eigentlich, also die tiefsten Wurzeln im Rettungsdienst. Und im Rettungsdienst sieht man halt alles. Also vom akut Schwerstverletzten bis hin zum internistischen Notfall. Und da habe ich damals schon gemerkt, so im Zivildienst eigentlich, es wird was Chirurgisches, es muss irgendwie in die Richtung Trauma, Unfall gehen. Und hatte dann das Riesenglück und die Ehre, dass ich 2006 den Professor Schabus als den Vorreiter der österreichischen Kniechirurgie kennenlernen durfte. Und bin eigentlich seitdem ohne wesentliche Unterbrechungen auch bei ihm. Und habe von ihm die Kniechirurgie gelernt, und da ist natürlich der Weg zum Kreuzband sehr, sehr nahe. Als zentraler Stabilisator des Kniegelenks, und das hat mich natürlich dann auch nicht mehr losgelassen, bin dem treu geblieben und habe so auch den Weg in die Sportmedizin gefunden, die Betreuung von Spitzensportlern, nicht zuletzt jetzt die große Ehre, auch das Fußballnationalteam der Frauen zu begleiten seit 2018. Mit sehr vielen spannenden Erfahrungen. Es macht unheimlich viel Spaß, es ist sehr fordernd. Es ist ein ganz anderes Setting als das, was man jetzt als Arzt im Spital oder als Arzt in der Ordination üblicherweise sieht und kennenlernt, allein von den organisatorischen Abläufen her. Aber es macht auch Spaß, am positiven Limit zu arbeiten. Und ja.
So, ja, vor allem habt ihr jetzt auch, wenn man jetzt seit 2018 dabei bist, ich kann mich noch erinnern, 2017 war ja so das Sommermärchen vom österreichischen Damen-Nationalteam, und seitdem ist es eigentlich so gefühlt auch immer bergauf gegangen, und der Hype wird immer größer und es entwickelt sich da richtig, richtig was Großes, und da ist natürlich schön, wenn du da seit den Anfang da auch dabei bist, seitdem das startet. Und ich glaube, dass gerade im Damenfußball auch irgendwie so, das ist halt so mein Gefühl, weil ich auch zeitlang mit Austria Wien, mit den Damen dann gearbeitet habe, und jetzt in der Praxis halt auch, dass auch so diese, irgendwie so gefühlt, diese Wertschätzung auch irgendwie da ganz stark zu spüren auch ist. Das war immer so mein Gefühl im Damenfußball auch, ja, dass da wirklich diese Dankbarkeit voll da auch ist. Und das macht mir immer Spaß, im Damenfußball da auch zu arbeiten zum Beispiel.
Ja. Ich glaube, es ist ein extrem hochprofessionelles Level. Und es ist nicht zuletzt denen zu verdanken, die seit Jahrzehnten, ich meine, da bin ich jetzt vielleicht das Spitzel vom Eisberg, seit Jahrzehnten dieses Thema Frauenfußball unterstützen und aufbauen und fördern. Nicht zuletzt die Spielerinnen, die das in den Anfängen betrieben haben und jetzt, wie zum Beispiel die Irene Fuhrmann, einfach führende Positionen im Frauenfußball haben. Da sieht man einfach, dass über die letzten Jahre eine massive Professionalisierung passiert ist. Und warum es mir auch so viel Freude macht, mit diesem Team unterwegs zu sein, ist auch, du hast gesagt, Wertschätzung, ist einfach auch dieses natürlich Bodenständige. Mhm. Ich komme aus einem bodenständigen Haus, habe die Ordination in einer bodenständigen Region in Rauris, also meine zweite Ordination in Salzburg. Mir liegt dieses am Patienten, an der Basis arbeiten. Und ich könnte nicht mit abgehobenen Sportlerinnen und Sportlern arbeiten. Mhm. Und da sieht man wirklich im Frauennationalteam, dass das ist ein familiäres Setting. Und das macht es unheimlich wertvoll. Und das taugt wirklich. Also sowohl unseren Therapeutinnen und Therapeuten als auch allen Betreuerinnen und Betreuern, die da mit dem Team befasst sind, und wir vom ärztlichen Staff. Das macht richtig Spaß. Mhm. Und obwohl es oft herausfordernd ist, organisatorisch auch. Ich meine, jeder, der in der Sportlerinnenbetreuung, Sportlerbetreuung tätig ist, weiß das. Es ist es wert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, wenn man da, egal ob man regelmäßig dabei ist oder wenn man immer wieder mal dabei ist, aber so diese, es ist eine schöne Abwechslung auch zum Alltag, sage ich immer, wenn man da einfach mit dem Team unterwegs ist und dieser Team-Spirit, vor allem wenn es dann auch noch erfolgreich ist, ja. Und wenn man dann auch noch Charaktere dabei hat, die einfach auch mit, wie du sagst, bodenständig sind, wertschätzend, respektvoll umgehen. Und ich glaube, das ist, was in der heutigen Welt vielleicht hin und wieder mal abhanden kommt, wenn man dann wohin kommt und dann fühlt man sich da richtig wohl, und das ist definitiv eine schöne Sache. Leider eine, Begleiterscheinung im Damenfußball auch ist ja unser heutiges Thema. Vierfach so hohes Risiko wie bei Männern jetzt vielleicht, ja. Der Kreuzbandriss, unser Thema heute sozusagen. Du hast gerade gesagt, man wird von dieser Faszination Kreuzbandriss, also für den einen ist es eine Faszination, für uns, also für euch Ärzte, für uns Therapeuten, für den oder die Sportlerin ist es natürlich eher das Worst-Case-Szenario. Ich selber habe dreimal das Kreuzband gerissen gehabt, deshalb, ich kenne, also ich komme, die Faszination wurde, also zuerst war bei mir das Worst Case, wurde dann zur Faszination sozusagen. Wir haben uns heute ein bisschen dazu entschlossen, das Thema, weil man könnte jetzt natürlich Studien noch und nöcher rauspicken, was am besten wäre und wir werden die ganzen OP-Methoden und alles natürlich auch durchbesprechen, aber wir haben uns so ein bisschen hergenommen, dass wir heute sagen, okay, wir sind jetzt gerade live am Spielfeld, wir sitzen an der Betreuerbank. Und eine unserer Spieler oder eine unserer Spielerinnen, je nachdem, verletzt sich akut am Feld, wie wir dann vorangehen. Und genau so werden wir durch die Folge jetzt mal sozusagen durchlaufen. Das heißt, wann glaubst du oder hast du ein Gefühl, Muskelverletzungen beginnen ja oft am Anfang, Kreuzbandriss eigentlich immer. Also kann in der ersten Halbzeit passieren, kann am Ende passieren. Sagen wir mal, wir sitzen jetzt einmal da gemütlich in der 35. Minute und eine Spielerin, eine fiktive Spielerin, ja, wir wollen ja niemanden jetzt einen Kreuzbandriss herbeiwünschen, geht auf einmal zu Boden schreiend, meistens ist es mit einem Schreien verbunden, Griff ans Knie. Was ist so dann die erste Entscheidung, wenn wir zwei jetzt ich nehme meinen Betreuerkoffer, du hast deinen Betreuerkoffer und wir rennen da jetzt rein? Ohne dass wir ausrutschen, weil das ist das Wichtigste, wenn man reinläuft.
Ich glaube, generell ein perfektes Setting, um dieses ganze Thema Kreuzband durchzuspielen. Ein bisschen zur Ehrenrettung noch dazu. Die Faszination ist, glaube ich, extrem wichtig. Naja, für egal wen, der diese Patientinnen und Patienten bearbeitet. Weil wir werden es eh nachher auch noch besprechen. Ich glaube, es gibt einfach unheimlich viele Schräubchen, an denen man da drehen kann. Und wenn du nicht irgendwie sozusagen ein bisschen Monk bist, dann wird es einfach schwierig. Und deswegen ist es gut, wenn die Leute Faszination haben.
Definitiv.
Und ich gebe dir 100% recht, für die Spielerinnen und Spieler oder generell auch für Hobbysportlerinnen und
Hobbysportler, klar, ja,
ist es wirklich eine schwerwiegende Verletzung, die mit hochgradigen Folgen bis hin zum Gelenkverschleiß und zur frühzeitigen posttraumatischen Arthrose des Kniegelenkes führen kann. Insofern ja, absolut, absolut intensive Verletzung. Wir rennen raus. Ich glaube, du hast eh schon das Wesentliche gesagt. Oft weiß man es im Vorhinein schon. Also manchmal sieht man es leider. Manchmal geht so ein Raunen durch die Zuschauer mit "Oh!" Und du hörst die Spielerin oder den Spieler schreien, weil einfach dieser Schmerz, der bei der Kreuzbandruptur oft, nicht immer passiert, ein ganz enormer einschneidender ist. Die Spieler oder der Sportler, der Athlet, die Athletin merken es oft selbst, indem sie es hören. Man glaubt im Nachhinein, es auch manchmal selbst gehört zu haben, wenn man wirklich live dabei ist. Du von deinen Vorverletzungen vielleicht?
Ja, ich muss sagen, ich habe es nie gehört. Ja. Also bei mir war es einmal im Überstreckungstrauma, da bin ich wirklich von einem Kopfball auf dem gestreckten Bein gelandet und mir hat das ganze Knie nach hinten durchgestreckt und zur Seite dann raus. Also es war multiligamentärer Schaden auch. Und beim anderen Mal hat man einfach jemand von hinten gegen die Wade treten und hat man quasi diese Schublade gemacht. Und da habe ich es aber auch nicht wirklich gemerkt. Also es war nie mit, außer bei dem mit Überstreckungstrauma, wo da einfach das ganze Knie weh dann. Aber so diesen Schnalzer, den viele dann auch oft angeben, dass man da was reißen gehört hat oder sowas, das kann ich bei mir jetzt nie sagen. Habe selber vielleicht einmal das Gefühl gehabt, dass ich das jetzt vernommen habe, dass man da Geräusch auch gehört hat.
Es ist kein diagnostisches Kriterium, muss man ehrlich sagen, aber es ist sicher, manche hören es nicht. Ich glaube, an dem kann man es nicht festmachen. Ich glaube, wesentlich ist das Thema, und auf das werden wir immer wieder noch darauf zurückkommen, das Thema der Instabilität einfach. Dass viele sagen, sie haben sofort gemerkt, dass sie einfach massiv instabil sind danach. Viele, die einen massiven Schmerz haben, weil einfach das abgerissene Kreuzband einklemmt. oder weil es einfach, so wie du schon beschrieben hast, von dir Begleitverletzungen anderer ligamentärer Strukturen gibt oder anderer Weichteilstrukturen am Kniegelenk. Denkt man an den Meniskus, klassische dreiteilige Verletzung, innerer Meniskus, inneres Seitenband und vorderes Kreuzband, allein einfach aufgrund des Traumageschehens, wie es halt passiert und je nach Traumamechanismus.
Wir sind jetzt am Platz, du hast schon gesagt, das meistens mit einem Schmerz, der Griff ins Knie, der oder die Sportlerin merkt es oft, dass das was Gröberes ist. Das ist nicht, ich habe nur einen Schlag gekriegt, ja, sondern da weiß man, da ist was im Busch, vor allem wenn man es vielleicht schon einmal hatte, dann weiß man gleich, wo man das einordnen muss, das Ganze. Ich glaube, in der ersten Situation, wenn ich mich erinnern kann an das letzte Mal, wo ich das hatte, also nicht als Spieler selber, sondern als Betreuer, ist einmal natürlich wichtig, glaube ich, so ein bisschen Ruhe reinzubringen in die ganze Situation, die Spielerin oder den Spieler mal zu beruhigen. Machst du dann gleich am Platz deine ersten Tests oder machst du die erst später in der Kabine oder versuchst du auch schon am Platz ein bisschen dir dein erstes Bild zu machen?
Ich glaube, das erste Bild hat man relativ rasch, allein aufgrund der Tatsache, wie sie die Spielerin verhält und wie sie auf die ersten Momente dieser Begegnung reagiert. Ich weiß nicht, wie es dir aus deiner Jahren der Teambetreuung geht. Für mich sind diese ersten paar Sekunden, wo du zur Spielerin kommst, nach wie vor wirklich herausfordernd, weil du innerhalb weniger Sekunden entscheiden musst, einerseits, was ist verletzt, und dann gleichzeitig, ist die fähig, weiterzuspielen oder nicht. Und ich glaube, da ist relativ rasch klar in diesen Fällen, das geht natürlich nicht. Die kann weder aufstehen noch jetzt normal belasten noch weiterspielen, das ist eh nicht zu denken. Ich glaube, das Entscheidende ist, für sich ganz strukturiert zu wissen, wie gehst du mit der Spielerin um oder mit dem Spieler um in dieser Situation. Das heißt, ganz klare, eindeutige Kommunikation. Wo tut's weh? Zeig hin auf den Schmerz, dass einmal überhaupt klar ist, wo stehen wir, und dann einfach für mich immer die Regel, wenn es nicht 100% sicher ist, dass der Spieler weiterspielen kann, ist einmal Pause und geht einmal raus. Und dann am Spielfeld selber, in dem Fall natürlich wie fast immer die Kühlung, die unmittelbare als Schmerztherapie, als beginnende Therapie gegen die Schwellung oder gegen dieses Überreagieren des Gelenkes oder der verletzten Struktur, das möglichst rasche Anbringen einer Kompression, weil es einfach essentiell ist, je schneller du Druck, bleiben wir jetzt beim Kniegelenk an sich, je schneller du Druck von außen aufs Gelenk kriegst, desto weniger blutet es ein. Im Prinzip ist es wie wenn du auf eine offene, blutende Wunde den Finger drauf drückst. Das Gelenk komprimiert die Blutung in dem Moment, wo du quasi Druck von außen aufbringst. Und natürlich dauert es beim Kniegelenk länger und eine der Kernkriterien ist ja auch der Hematrus, also das Einbluten ins Kniegelenk, das ja sozusagen pathognomisch für die vordere Kreuzbandruptur ist. Aber je weniger es einblutet und das verhinderst du durch Kompression, durch Kühlung, durch Hochlagerung, desto besser ist es und desto reizärmer bleibt das Knie. Und man sieht, das Kreuzband ist super durchblutet. Die Synovia ist gut durchblutet und dort blutet es einfach ein. Und da kommt es zu Verletzungen einfach synovial. Und da, wenn das sozusagen nicht rasch entsprechend erst therapiert wird, hast du einfach danach viel längere Ausfallszeiten, weil du einfach nicht gleich darauf reagieren kannst.
In der Physio-Welt gibt es auch immer die Diskussion darüber, soll man das jetzt überhaupt noch machen oder nicht? Aber ich sage auch, da gibt es für mich da gibt es kein Drumherum, da gibt es kein Ja, Nein vielleicht, sondern da gibt es nur ein Ja. Das ist in der Regel, ist das ein eisgetränkter oder im Eiswasser getränkter Schwamm auf beiden Seiten drauf mit einer Bandage drumherum. Ist jetzt die Idealvorstellung, so wie es ich damals auch noch gelernt habe. Ja. Und dann wird das mal runterkühlt und da reden wir jetzt nur mal von vielleicht 20 Minuten. Die kommt auf die Trage, wird abtransportiert, kommt die in die Kabine dann rein. Dann geht man natürlich in die Kabine rein. Dann ist das vielleicht einmal eben 20 Minuten, wird das mal schön runterkühlt und dann sitzt man in der Kabine. Und dann hat man die Ruhe, dann sind die Zuschauer weg, dann ist die Spielerin alleine. Man ist, es ist auch, finde ich, immer so rückblickend so ein, schon ein sehr, ich weiß nicht, prägender Moment, wenn du mit einer Spielerin oder mit einem Spieler alleine in dem Raum bist oder vielleicht zu zweit mit dem Teamarzt oder so und dann draußen ist das Spiel noch voll im Gange, da geht es um, was weiß ich nicht, EM-Quali oder was auch immer. Ja. Und dann sitzt du in dieser Kabine und bringst die Spieler und dann kommt sie langsam runter oder der Spieler und beruhigt sich, ja, und dann hast du noch einmal in Ruhe Zeit, vielleicht die Tests noch einmal dann genauer zu machen, um deine Erstdiagnose dann vielleicht doch schon stellen zu können. Wie ist dann die Situation in der Kabine, wenn du jetzt zum Beispiel im Team unterwegs bist, welche Schritte leitest du ein, was für Tests machst du vielleicht noch, wie schaut da die ersten Minuten in der Kabine dann aus?
Also gehen wir von der perfekten Welt aus, weil auf Setting kommt es dann manchmal einfach extrem drauf an. Das ist einerseits, was du beschrieben hast, das ist ein prägendes Verletzungsgeschehen für den Spieler oder die Spielerin oder den Athleten. Ich glaube, das Setting sollte optimal sein. Das heißt, für mich ist dann schon wichtig, dass der zum Beispiel andere Spieler, Spielerinnen, die vielleicht auf der Ersatzbank sitzen, rundum sichert, dass er einfach merkt, er ist in der Situation jetzt nicht allein. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie seltsam, weil es jetzt nicht unmittelbar mit der Verletzung an sich zu tun hat, aber ich glaube, diese psychische Komponente ist gerade auch für den Return to Competition, Return to Sports extrem wichtig. Mhm. Das heißt wirklich den Athleten, und wir lernen es alle im Erste-Hilfe-Kurs, diese psychische Unterstützung, und die wird jetzt das Knie nicht schneller stabil machen, aber die wird schon dieses Return to Sports für den Betroffenen deutlich leichter machen. Das heißt, das ist mir einfach auch wichtig. Und dann dieses Zeitthema ist schon essentiell, also vergleichen wir es einmal mit einem ganz anderen Extremsport, American Football. Die haben teilweise Zeiten in einer Stunde am OP-Tisch. Die haben halt auch ein Setting, wo das MR mehr oder weniger dort im Stadion ist oder überhaupt im Stadion verbaut ist. Und dort halt dieses, weil Geld keine Rolle spielt, System rund um den Athleten so aufgebaut ist, dass dort sozusagen ja, unmittelbar quasi, der wird quasi operiert, bevor er noch überhaupt realisiert hat, dass er verletzt ist. Ist sicher ein Extrembeispiel, aber vielleicht gerade, wenn wir dann sprechen vom Thema, wann ist der ideale Moment für den operativen Eingriff, ist der gleich oder ist der zeitversetzt, dann muss man schon sagen, wenn wir von akuter Versorgung reden, dann reden wir schon von 24 bis 48 Stunden, wo meines Erachtens nach die wahre Akutversorgung des vorderen Kreuzbandes mit all seinen Benefits stattfindet. Mhm. Und wenn wir von diesem ersten Fenster von innerhalb der ersten 1 bis 2 Wochen reden, dann sind viele Benefits aber schon vergangen. Das heißt, ich bin tendenziell, um das gleich vorwegzunehmen, ein Fan davon, entweder zu sagen, ich versorge den mehr oder weniger am Tag der Verletzung oder am Tag danach, weil massive Begleitverletzungen, Meniskusverletzungen, eingeklemmter Meniskusriss und ähnliches, wo die wirklich akute Versorgung brauchen. Und wenn nicht so gleich, dann im Intervall nach 6 bis 8 Wochen, bis sie reizlos sind. Weil für mich dieser Benefit des Muskelaufbaus in dieser Zeit und quasi der Vorbereitung auf den operativen Eingriff schon auch Sinn machen. Und das kannst du vielleicht jetzt aus der therapeutischen Sicht auch noch einmal anders beleuchten. Die, die vorher vorbereitet sind, auch muskulär, jetzt reden wir vielleicht nicht vom Spitzensportler, aber vom Hobbysportler, die sind nachher schneller fit als die, die du unvorbereitet gleich versorgst. Und ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen wirklich dem Top-Athleten und dem Hobbyathleten. Und ich würde sagen, je Top-Athlet, desto besseres Setting auch möglich, um den wirklich vom Spielfeld weg so zu behandeln, dass er sein MRT am gleichen oder am nächsten Tag hat, dass er gleich begutachtet wird, dass er nicht in eine derartige reaktive Situation des Kniegelenks fällt, wo dann all die Probleme, Hyperinflammation und so weiter uns dann im Nachhinein einholen.
Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man hat die Situation in der Kabine, gehen wir mal davon aus, es ist nicht die Versorgung, dass sofort ein OP da ist, ja, sondern dass man mal am nächsten Tag erst das MRT bekommt. Ja. Aus meiner, also aus Physiosicht, würde ich dann einfach wahrscheinlich über die Nacht weiterhin mit der Kompression arbeiten, auf jeden Fall auch, sei es jetzt, ich habe in meinem Betreuerkoffer immer diese Kompressionsstrümpfe aus dem Spital gehabt, jeder kennt die, diese weißen, ich fand das immer ein super Tool, das zieht man schneller mal an, das gibt's drüber, gerne auch mit Kühlung, gerne mit Salbenverbänden. Ich weiß, Salben ist natürlich, wird immer so als Homöopathie auch gesehen, aber ich glaube, da kommt ganz wieder dieser psychologische Effekt dazu, dass der oder die Sportlerin einfach merkt, hey, okay, ich bin in bester Betreuung, mein Team, mein Medical Team macht alles, was möglich ist, damit ich einen Salbenverband habe, der vielleicht kühlend wirkt, einen Salbenverband, der vielleicht abschwellt, was auch immer es da für Salben oder wer mit was für Salben arbeitet. Ich glaube, das ist so viel, deshalb kann man nicht sagen, Salben sind eine Chance. Gerade im Sport ist das schon das erste Ding, dass ich so einen Salbenverband über Nacht mache. Man kann mit Game Ready arbeiten, wenn man das natürlich hat, ja, je nachdem, wie die Situationen sind. Dann ist eher mal nächster Tag sozusagen. Sagen wir jetzt einmal Best Case, am nächsten Tag ist ein MRT-Bild da. Ja. Dann hast du das in deinen Händen, das Bild und den Befund. Wie entscheidest du dann sozusagen weiter anhand dieser zwei Sachen, also Bild und Befund vom Radiologen, was ja auch natürlich immer, der sieht ja ein Foto im Endeffekt und beschreibt das Foto. Und er muss ja alles beschreiben, was da oben zu sehen ist. Jetzt muss man ja natürlich auch immer, glaube ich, differenzieren als Arzt. Was ist denn dann wirklich auch, kann das vielleicht was gewesen sein, was schon vor einem halben Jahr war, wenn da irgendwas ist, sondern dass du dann entscheidest anhand den Begleitverletzungen, wie ist der Ausmaß der Schwellung vielleicht auch im Kniegelenk, wie entscheidest du dann die nächsten Schritte und wie kommst du zur Diagnosestellung sozusagen? Ja.
Vielleicht nur ergänzend zu dem Thema Ersttherapie-Salbenverband. Also auf jeden Fall Schmerztherapie der Patienten, gar keine Frage, ganz essentiell, nämlich auch für das Thema, welche Propriozeption, welches Schmerzempfinden entwickelt der über die nächsten Wochen. Also ich glaube, die rasche Schmerztherapie, sei es durch Lokalmaßnahmen, da gehört ja das Kühlen auch extrem dazu. Das Kühlen beeinflusst ja die Nozizeption extrem. Das heißt, nicht nur als Mittel gegen die Schwellung, sondern wirklich
als
schmerztherapeutisches Mittel. Und ich muss sagen, ich breche gleich die Lanze fürs Game Ready. Ich bin der Game Ready Fan Nummer eins, weil ich dieses System selber kennenlernen durfte, relativ früh im Spitzensport. Und ich muss sagen, wenn man das Patienten mitgibt, sowohl nach dem Trauma als auch nach dem Trauma einer Operation, also würdest du da zwei Gruppen machen, aus denen, die es kriegen und denen, die es nicht kriegen. Das ist so förderlich. Ja. Du kriegst Kompression von außen drauf, du kriegst die Kühlung, die aber gleichzeitig, und das darf man nicht unterschätzen, keine Erfrierungen verursacht.
Kontrollierte
ich
Kühlung,
Ich sehe wirklich immer wieder leider, gerade im Amateurbereich, einige, die durch die Kühlung halt, weil sie es falsch anwenden und tiefgekühlte Gefrierbeutel auf die Haut auflegen, wirkliche Erfrierungsverletzungen haben. Abgesehen davon natürlich die orale Schmerztherapie, bis hin auch wirklich, wenn es jetzt im Setting so ist, dass man sagt, die Spielerin hat massive Schmerzen, wirklich bis hin zur intravenösen Schmerztherapie, um eine rasche Schmerzfreiheit zu erreichen, ist, glaube ich, ganz essentiell. Dann Ruhigstellung, sei es durch Schiene schon einmal trotzdem drauf und Entlastung auch im ersten
Setting. Mit Krücken kann man natürlich auch immer arbeiten. Ne?
Genauso ist es, weil es einfach auch, selbst wenn jetzt Best Case, es war nur eine Distorsion des Kreuzbandes, keine Ruptur, keine weiteren Verletzungen, die profitieren trotzdem einfach von dieser Entlastung, die Weichteile können sich beruhigen. Es blutet auch in diesen Fällen oft einmal in das Gelenk oder synovial ein. Und wenn man es dann einfach ruhig stellt, ist es sicher sinnvoll. Mhm. Als Tipp fürs Zuhause dann hochlagern natürlich, und die ganzen Maßnahmen, mit denen man schon begonnen hat. Zum Thema Bildgebung, ich glaube, abgesehen vom MRT hat nach wie vor das Röntgenbild einen ganz an wesentlichen Stellenwert. Für mich operativ jetzt vielleicht nicht so sehr in der Erstverletzung des vorderen Kreuzbandes, aber gerade wenn es um Revisionen oder um Wiederverletzungen geht, ist das Thema Slope, also das Thema des Tibia-Plateaus und der Stellung des Tibia-Plateaus ganz, ganz wesentlich und auch der Beinachse. Weil gerade bei den valgischen Beinachsen, also bei den X-Beinern, einfach das Risiko für Rerupturen steigt. Deswegen ja auch eines der Baselsteine, warum es bei den Damen, die halt eher X-Beine haben, eher höhere Rupturraten gibt. Und das Thema Slope, also sozusagen, wie steil fällt mein Tibia-Plateau von vorne gesehen nach hinten ab. stellen wir es uns ganz extrem vor, das Lob wäre 45 Grad, dann würde ja sozusagen der Unterschenkel immer nach vorn abhauen wollen. Mhm. Das heißt, dementsprechend, je höher das Lob ist, desto höher ist der Druck am vorderen Kreuzband. Und gerade bei Revisionen geht das ja hin bis zu Umstellungsosteotomien, wo der Knochen sozusagen in seinem Winkel hier verändert wird oder das Lob verändert wird, um hier diese Schublade einfach wegzukriegen. Das heißt, das Röntgenbild, abgesehen davon, dass ich ja auch knöcherne Bandausrisse, Seitenbandverletzungen und Ähnliches am Röntgenbild schon vermuten kann, gehört einfach zu einer guten Diagnostik auf jeden Fall dazu. MRT-Bildgebung natürlich Goldstandard, gerade bei allen Weichteilverletzungen rund ums Knie bleiben wir natürlich bei dem Gelenk. Und für mich ist einfach unheimlich wichtig, das Bild zu sehen. Ich glaube, das bringt schon auch den Eindruck, wie intensiv beschäftigt sich jemand auch von ärztlicher Seite einfach mit diesem Typus der Verletzung. Ich will meine Bilder immer selber sehen. Nicht so sehr, weil ich mich jetzt nicht auf die Befunde verlassen möchte, sondern wie du es richtig geschildert hast, der Radiologe hat eine sehr unangenehme Situation, dass er eigentlich überhaupt nicht weiß, was passiert ist. Das heißt, wenn der Patient vielleicht noch angeben hat, ja, und außerdem außenseitig hinten tut es mir einfach seit dem Unfall immer weh, da muss ich bewusst hinschauen. Und der Radiologe beschreibt halt einfach die Abweichung von der Norm. Und wenn ich mir überlege, wie viele Strukturen am Kniegelenk es gibt, wo Pathologien entstehen können, wo es Schmerzprobleme, Schmerzursachen gibt, sei es muskulär, Popliteus kann in seinen muskulären Anteilen verletzt sein, macht lateral, dorsal an Schmerz. Ganz, ganz schwierig, das in einem Befund einfach immer richtig zu sehen. Also für mich immer ganz essentiell, die Bilder selber zu sehen und mit dem Gespräch mit dem Patienten einfach in Einklang zu bringen. Das heißt, je nachdem, was mir der Patient angibt, diese Situation suche ich auf dem Bild. Und zum Thema Begleitverletzungen, natürlich gibt es typische Begleitverletzungen beim vorderen Kreuzband. Das Klassische, was zu erwähnen wäre, ist das Knochenmarködem eigentlich die Knochenmarkläsion durch die Subluxation des Kniegelenkes. Das heißt, dadurch, dass der Unterschenkel nach vor rutscht und der Oberschenkel nach hinten rutscht, wirst du in 99% der Fälle ein Knochenmarködem am Femur sehen, meistens am lateralen Femurkondyl und auch korrespondierend dazu an der Hinterkante des Tibiaplateaus. Und das geht hin bis zur Impressionsfraktur, also zum eingedrückten Knochenbruch an der Hinterkante des Tibiaplateaus, weil dort, je nachdem wie weit das Knie quasi luxiert oder subluxiert aus seiner normalen Position, es da zu diesen typischen Begleitverletzungen kommt. Natürlich Menisken, immer in Gefahr, medialer, lateraler Meniskus, haben den Riesenvorteil, dass sie gut heilen, gerade wenn man es im Rahmen der Kreuzbandversorgung auch operativ mitversorgt. Ich glaube, die Zeiten der Menisektomien, des Rausschneidens des Meniskus sind lang vorbei. Hat nach wie vor seine Stellung bei höherem Patientenalter und so weiter, aber prinzipiell steht Meniskuserhalt im Vordergrund und wir wissen einfach, dass 50% aller Kreuzbandrupturen auch gleichzeitig Meniskusverletzungen haben. Das heißt, auf den Meniskus muss ich bewusst schauen, der wird mitbegutachtet und rein vom Schmerzbild her ist es unmöglich zu differenzieren, ob das Kreuzband mit oder ohne Meniskus ist.
Ich wollte auch gerade sagen, also definitiv, was ich jetzt, und ich behandle jetzt sicher Kreuzbänder seit so ungefähr 2012 nach und Meniskus ist jetzt immer mehr dabei, also wirklich ein rein isolierter Kreuzbandriss, das gefühlt gibt es das nicht mehr. Ich weiß aber nicht, was der Grund ist, weil bei mir damals, ich hatte meinen ersten Kreuzbandriss 2006 und den dann 2008 und da war auch nur rein das Kreuzband, da war nichts anderes, also es war auch wirklich komplett isoliert, aber es ist definitiv so, wie du sagst, zum Sehen, also fast kein Kreuzband, was operiert ist, was nicht mit einer Meniskusnaht einhergeht. Gefühlt häufig von denen, die ich nachbeine, sehr oft der Außenmeniskus auch. gefühlt ganz weniger der Innenmeniskus, sondern mehr der Außenmeniskus auch. Also das geht fast immer einher. Also dass du wirklich nach einer Kreuzband-OP gleich voll starten kannst, ist fast nicht mehr möglich, weil du meistens immer die Limitierung durch die Meniskusnaht hast. Ja. Das ist definitiv da zu erkennen. Ja.
Also der Vor- und Nachteil gleichzeitig, also das, was wir halt häufig sehen, wie du richtig sagst, sind laterale Meniskusverletzungen, die natürlich ungleich auch dieses Risiko einer posttraumatischen Arthrose massiv erhöhen. Also wenn die den Meniskus substanziell verlieren, gehen auch Junge innerhalb von wenigen Jahren wirklich in eine manifeste Arthrose. Wir haben ja die Situation, dass gerade der Außenmeniskus noch dazu die Konkurrenz der Gelenkflächen herstellt. Das bedeutet, Tibiaplateau und lateraler Femurkondyl passen ja eigentlich nicht zusammen. Und der Meniskus allein ist ja der quasi überhaupt erst diesen Gefügeschluss zwischen Unterschenkel und Oberschenkel herstellen kann. Das heißt, gerade lateral versucht man sozusagen auch von Operateursseite her alles zu tun. Und wenn, ich sage übertrieben, wenn da nur mehr die Fetzen hängen, wird man versuchen, das rekonstruktiv zu versorgen. Und wir sehen leider auch alle immer wieder Patientinnen und Patienten, die hier also wirklich schwerste Verletzungen haben, wo man dann auch sogar rascher in Richtung der Meniskustransplantation mittlerweile geht. Also wie schon vorher gesagt, also Meniskus rauszwicken, das war gerade bei jungen Athleten, ist das überhaupt kein Thema mehr. Warum man den Eindruck hat, dass häufiger ist, vielleicht auch ein bisschen, weil wir mehr drauf schauen, weil wir mehr Möglichkeiten haben. Man darf nicht vergessen, dass die Meniskusnaht bis vor wenigen Jahren sehr schwierig war, sehr lange gedauert hat, einfach ein Wahnsinnsaufwand war und heutzutage durch diese Ankersysteme, die sehr einfach auch oder relativ einfach in der Anwendung sind, ist auch das Nähen des Meniskus deutlich einfacher geworden. Und ich glaube, allein dadurch sehen wir öfter auch versorgte Patientinnen und Patienten damit oder auch hier im therapeutischen Bereich.
Klar, ja.
Und damit entsteht ein bisschen der Eindruck vielleicht, dass das auch häufiger ist.
Wir haben da gerade einen Weltuntergang außen bei uns mit Hagel und so weiter und so fort. Das Worst-Case-Szenario des Wetters. Aber wir kriegen das durch. Wir sitzen Gott sei Dank im Trockenen. Das heißt, du hast jetzt anhand des MRT natürlich Begleitverletzungen. Das ist natürlich, oder anhand auch der klinischen Tests, natürlich am Anfang ist das so schmerzhaft, da kann man wenig differenzieren. Würdest du jetzt, natürlich werden wir jetzt in der Folge den Kreuzbandriss, natürlich werden wir jetzt jegliche mögliche Begleitverletzung einhergehen, dann ist das wahrscheinlich für jedes sich eine eigene Folge. Wir müssen uns jetzt einmal, sagen wir so, heute ein bisschen drauf sagen, okay, wir haben einen reinen isolierten Kreuzbandriss, vielleicht jetzt mit maximal einer Impressionssache auf der Tibia, aber jetzt nichts, was irgendwie auch eine zusätzliche Operation benötigen würde. Was ist dann das weitere Vorgehen sozusagen? Natürlich, wir müssen trotzdem sagen, wenn Begleitverletzungen da sind, dann stellt sich die Frage wahrscheinlich, die müssen ja auch versorgt werden sozusagen. Das muss man natürlich berücksichtigen dann, wenn es darum geht, ob das Ganze konservativ oder operativ versorgt wird. Machst du einen Unterschied, ob das Band eine Teilruptur hat, eine Ruptur, ob da noch Fasern da sind, ob der Synovialschlauch da ist? Gibt es ja ganz viele Mythen und dass sich drüber rankt, dass man sagt, wenn der Synovialschlauch da ist, ein Kreuzband vielleicht auch die Möglichkeit hat zum Selbstheilen. Wenn wir jetzt wirklich rein auf das Kreuzband bleiben, ohne die Begleitverletzungen natürlich jetzt mit einzubeziehen.
Da waren jetzt viele Aspekte in einem dabei. Also ich glaube, generell vielleicht einmal vorweg zur Frage Operationsindikation, ja oder nein. Das wird natürlich von den Begleitverletzungen beeinflusst. Und ich glaube, je devastierender die Begleitverletzung ist, denkt man an einen eingeklemmten Meniskus, dann ist das zu versorgen und zwar akut zu versorgen. Am besten am Tag der Verletzung oder der Erkenntnis, dass sozusagen diese Begleitverletzung vorliegt. Der zweite Aspekt ist, es müssen ja nicht alle Begleitverletzungen versorgt werden, also zum Beispiel diese Knochenmarksläsionen, diese Absprengungen an der Schienbeinkante hinten, das ist vorhanden, das wird üblicherweise nicht automatisch mitversorgt, außer es sind jetzt irgendwelche schweren Tibiakopffrakturen. Bandverletzungen, innere Seitenband, je nach Instabilitätsgrad, auch das muss nicht unbedingt operativ adressiert werden. Kann notwendig werden, hochgradige Instabilität, äußere Seitenband schaut wieder anders aus, muss eher natürlich operativ mitversorgt werden oder auch anterolaterales Ligament, also überhaupt die vorderen lateralen, vorderen seitlichen Bandstrukturen, wenn die schwer mit beeinflusst oder rupturiert sind, dann muss man sicher mit adressieren. Zur grundsätzlichen Frage, wer sollte operiert werden und wer sollte eher, oder wem kann man die konservative Therapie anbieten? Für mich ist, glaube ich, weniger, also es ist fast die falsche Frage zu sagen, wen operiere ich nicht, sondern eher, wem biete ich an, konservativ bleiben zu können? Ich glaube, prinzipiell hat die konservative Kreuzbandversorgung schon ihren Stellenwert, aber bei einem ganz auserwählten Patientengut. Ich glaube, das müssen wir fast umdrehen und sagen, wen können wir denn nicht operieren? Klassisch natürlich die, wo es irgendwelche absoluten Kontraindikationen gegen die Operation gibt, Begleiterkrankungen, schwere Begleiterkrankungen in irgendeiner Form, die Operation verhindern. Dann sicher, wo man es überlegen muss, sind wirklich betagte Patientinnen und Patienten, wir dürfen nicht vergessen, sportliche Aktivitäten steigen bis ins hohe Alter, auch wirklich Aktivitäten, wo man früher gesagt hat, naja, das ist jetzt kein typischer Sportart, also ich sehe es bei meinen Prothesenpatientinnen und Patienten, die mir teilweise nach 5, 6, 7 Wochen von der Skipiste Videos schicken, gerade Salzburger Patienten sind da sehr willkommen für sowas. Ich weiß noch immer nicht, ob ich es gut finden soll, aber sie machen es und sie finden es gut. Aber also wir haben einfach ein höheres sportliches Patientengut, einfach in höherem Alter. Und da muss man halt sagen, auch da wandert so ein bisschen die Grenze weiter nach oben. Aber es gibt schon die Patienten, wo man sagt, der Anspruch ist sehr, sehr gering. Die wollen sportlich nichts machen, denen ist es mehr oder weniger halt passiert. Patienten teilweise auch mit sehr hohem Übergewicht, wo man sagt, das sind jetzt nicht die mit dem hochgradigen Interesse, sportlich aktiv zu sein. Wenngleich auch, und das muss man auch sagen, ich habe selber Patientinnen und Patienten erlebt, massiv adipöse Patienten, die so eine hochgradige Instabilität hatten, dass man sagt, da ist die Kreuzbandrekonstruktion für einen normalen Lebensstil unumgänglich. Insofern auch selbst in einem Patientengut, wo man vielleicht am ersten Blick sagt, da was braucht der vorderes Kreuzband, wenn man es ganz böse formuliert. Die Patienten gibt es. Ihr Patienten, die einfach nicht wirklich extrem sportlich sind, die Mitte 60, Mitte 70 sind, die aber in ihrem Alltag so hochgradig instabil sind, dass man sagt, wir müssen denen trotzdem was anbieten. Ich kann dir ja nicht sagen, tragen sie eine Schiene jedes Mal, wenn sie aufstehen. Also ich glaube, das ginge in eine falsche Richtung. Dann vielleicht auch das Patientengut, wo man sagt, die haben kein Instabilitätsgefühl. Das heißt, ich sehe zwar im MR, das ist gerissen, vielleicht kommt er auch erst nach ein paar Wochen zu mir und zeigt mir das Bild und sagt, er war jetzt selber ganz überrascht, weil ja, das Knie ein bisschen verdreht, da hat es einmal kurz weh getan, das war dann nach ein paar Tagen besser. Und da kommen wir ein bisschen zu dem Patienten, wo du sagst, vielleicht steht der Synovialschlauch. MRT-Bildgebung ist genauso ein Tool, das mir Anhaltspunkte liefert. Und das, was wir, glaube ich, nicht erwarten dürfen, auch trotz modernster Bildgebung und 3 Tesla MR und hochauflösend und so weiter, wir können das nicht immer sicher beurteilen. Wir haben nach wie vor eine Schnittbildgebung, die zwischen 3 und 5 mm Schichtdicke hat. Wir haben nach wie vor die Situation, dass die Auflösung nicht so ist, dass ich sage, ich sehe jede Faser des Kreuzbandes. Und ganz ehrlich, selbst wenn wir bei der Arthroskopie manchmal mit Kamera und Werkzeug reinschauen ins Knie, am ersten Blick ist nicht immer klar, was mit dem Kreuzband ist. Wenn es nicht mehr da ist, pulverisiert ist und nur mehr quasi femoral und tibial oben und unten ein kleiner Stumpf steht, na dann ist es eh logisch. Aber wir haben oft die Situation, dass wir Narbenzüge sehen, die wie ein Kreuzband aussehen und in Wirklichkeit aber keine Stabilität haben. Wir haben eine Plica infrapatellaris, die von der Richtung her einen ähnlichen Verlauf hat, die am MR manchmal trügerisch noch Restfasern darstellt. Das heißt, also ich bin der Letzte, der mir, und ich glaube, ich habe viele, viele, viele Knie-MRTs gesehen, zutrauen wird, bei jedem MRT 100% zu beurteilen, ob das Kreuzband intakt ist oder nicht. Mhm. Wir haben eine riesenhohe Anzahl an Patienten, die eine Teilruptur haben. Wir haben Patienten, die femorale Rupturen haben, wo ein Bündel femoral abreißt und neben dem noch intakten Bündel, weil wir haben ja beim vorderen Kreuzband zwei große Bündel, anteromediales und posterolaterales Bündel, die wir voneinander unterscheiden können, wo Bündel abgelöst sind, wo man beim Reinschauen zum Beispiel das anteromediale Bündel ganz normal sieht und sich denkt, ist das jetzt eh die richtige Seite, die wir gerade operieren? Und dann mit dem Tasthaken, also mit so einem kleinen Häkchen, überprüft mechanisch und schaut, wo ist was. Mhm. Und erst in der Beugung, wenn man nach hinten schaut, sieht, dass das posterolaterale Bündel femoral abgerissen ist und so am anteromedialen dranhängt, dass man glauben würde, das ist nur in Ordnung. Das heißt, wir haben oft die Situation, dass man dann sagt, ah, okay, wir haben ein intaktes Bündel noch, wir können es zum Beispiel reinserieren. Und das ist, glaube ich, auch, führt vielleicht auch zum Thema Operationstechniken. Ich glaube, eine absolute Renaissance gerade, was auch die Reinsertion des vorderen Kreuzbandes betrifft. Das heißt, ein Wiederfixieren eines proximal abgelösten vorderen Kreuzbandes. Man kann es wissenschaftlich diskutieren. Es gibt da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedliche oder auch kontrovers diskutierte Ansichten. Soll man das machen? Soll man es beim jungen sportlich Aktiven machen? Soll man es nicht machen? Meine persönlichen Ergebnisse sind sehr, sehr gut diesbezüglich. Ich glaube, die Indikation muss stimmen. Das heißt, man muss ganz klar sagen, es gibt es gibt Patientengruppen, wo das gut funktionieren kann. Ich glaube, das Patientengespräch ist dahingehend extrem wichtig. Nämlich mein Zugang dazu ist, dem Patienten zu sagen, wenn es möglich ist, den Kreuzband zu reinserieren. Das heißt, ich habe meistens so einen Verdacht im MR. Wenn man sieht, es ist proximal abgelöst und man hat im MR den Verdacht, dass das Band selbst eigentlich noch intakt ist, was sich einfach vom Oberschenkel gelöst hat, sei es jetzt ein Bündel oder beide, dass ich dem Patienten sage, wir versuchen es zu reinserieren. Das heißt, da wird das Kreuzband angeschlungen und mit so Kunststoffankern quasi wieder in den Oberschenkel fixiert. Meistens macht man dann noch unterstützend so einen Sicherheitsgurt dazu. Also man augmentiert es mit im Prinzip so einem hochvernetzten Kunststofffaden. Dann ist es, glaube ich, essentiell, mit dem Patienten zu besprechen, selbst wenn es nicht funktioniert, dann hast du keine Sehne verloren. Das heißt, ich brauche für das Reinserieren einfach kein Transplantat und ich habe die Chance möglicherweise optimal genutzt. Je Spitzensport, desto, glaube ich, schlechter in der Indikation. Aber je mehr Hobbysport, je weniger auch klinische Instabilität, desto idealer ist die Reinsertion des vorderen Kreuzbandes und das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen auch in Übersee, die also nahezu jeden Kreuzbandpatienten reinserieren und auch wissenschaftlich höchst aktiv sind, wo man also sieht, die liefern gute Daten. Das ist nicht irgendwie Hexenwerk, das wir da machen, sondern das funktioniert. Und ich finde es gut, die Patienten finden es gut. Wenn es funktioniert, sollte man das auf jeden Fall machen und anbieten.
Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, gerade Kreuzband ist ja auch auf ärztlicher Sicht ein Thema, wo ständig sich was tut, gefühlt. Ja. Also einerseits von den Operationstechniken oder dass man wieder weggeht. Ich versuche es auch immer, wenn ich halt Leute, wenn mich fragen, ja, soll ich mich am Kreuzband operieren lassen oder nicht? Ich sage immer, es kommt echt immer darauf an, was für ein Level hast du, was ist dein Sportlevel sozusagen? Also wenn du sagst, ich will jetzt nur laufen gehen und Radfahren, ja, dann würde ich sagen, hey, auch wenn das ein ambitionierter Triathlet zum Beispiel ist, würde ich trotzdem einmal sagen, du kannst, wenn die keine Begleitverletzungen natürlich da sind, würde ich ihm sagen, versuch vielleicht einmal den konservativen Weg, weil der hat, wenn das jetzt nicht der überdrüber Sportler, Profi ist, der in 3 Monaten irgendeinen großen Wettkampf hat oder so. Aber dann ist immer so mein Ansatz, da finde ich es okay, dass man das auch konservativ probieren kann. Wenn das jetzt irgendwie Level-Sportler, da rede ich jetzt von Eishockey, Skifahren, Fußball, Handball, Basketball ist, ja, muss ich ehrlich sagen, konservativ, ich tue mir da halt echt schwer. Es gibt eine Studie, die besagt halt so diese Selbstheilung des Kreuzbands. Und da haben sie irgendwie 70 Patienten, glaube ich, getestet. Und 50% davon hat sich das Kreuzband wieder geheilt und bei den anderen 50% nicht. Und da denke ich mir immer, kann man einem Sportler sagen oder einer Sportlerin, du hast eine 50%ige Chance, vielleicht bist du bei der Gurten dabei, vielleicht bist du bei der, was nicht heilt, dabei. Und dann denke ich mir immer so, im Sport ist das aber die Leute, und selbst wenn der vielleicht Fußball spielt in einer unteren Liga, der verdient trotzdem mal Geld damit. Der zahlt damit vielleicht seine, weiß ich nicht, Kreditrate für sein Haus zurück oder was auch immer. Da hängen so viele Faktoren dran, dass man nicht einfach sagen kann, okay, du verdienst kein Geld damit, du machst das konservativ. Sondern ich glaube, jeder hat das Recht, das für sich zu tun, was wichtig ist, egal jetzt an welche OP-Methode, ja. Aber ich glaube, so eine Studie, einfach zu sagen, das Kreuzband hat da Selbstheilungskräfte und ich stelle mich dafür als Versuchskaninchen da, ob es versucht oder nicht, finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, ich tue mir da schwer, dem Patienten das sozusagen, du 50%, sondern ich will, dass der die Chance hat, die ja jeder andere auch hat. Und natürlich im Spitzensport fällt die Entscheidung meistens eh nie auf konservativ, weil es die Zeit auch nicht da ist, dass man sagt, okay, du machst jetzt 3-4 Monate deine Therapie und dann schauen wir mal, die hast du halt im Spitzensport nicht.
Also ich glaube, man muss das Thema realistisch sehen. Die meisten Patientinnen und Patienten, die wir betreuen, sind nicht aus dem Spitzensport. Das heißt, ich glaube, die meisten Fragen zu dem Thema muss man wirklich auch in Blick einfach auf den Hobbysportler, auf den auch Nichtsportler, der vielleicht einfach einmal, zweimal, dreimal im Jahr Skifahren geht und das ist einfach seine hauptsportliche Betätigung. Auf diese Fragen müssen wir prinzipiell am ehesten beantworten. Und ich bin ein absoluter Fan davon, einfach einerseits den Patientinnen und Patienten die Möglichkeiten vorzulegen und ihnen zu sagen, die und die Chancen gibt's und auch die Patientenentscheidung schon mit einzubeziehen. Und ich glaube, der aufgeklärte Patient, nämlich auch im Sinne wirklich einer Operationsaufklärung, die den Namen verdient, ist einer, der die Auswirkungen seiner Entscheidung verstehen kann. Mhm. Und den konservativen Kreuzbändern muss man definitiv sagen, dass sie ein höheres Risiko einer Arthroseentwicklung im Kniegelenk haben, und zwar früher als später. Und dass die ja oft diese Instabilität, die ihnen dann Beschwerden macht und die auch zur Arthroseentwicklung beiträgt, ja nicht immer spüren. Mhm. Weil der muskulär gut aufgestellt ist und der jetzt von den Therapeutinnen und Therapeuten so hintrainiert wird, dass er sagt, ich bin 80% meiner Zeit eh stabil, der hat ja die Probleme und die Ursachen für die Arthrose in den 20%, wo er müde ist, wo er muskulär nicht am Level ist, wo er in der Nacht aufsteht, um aufs Klo zu gehen und das Knie wegrutscht. Also für mich ist das Hauptentscheidungskriterium, ob ich dem Patienten sage, schauen Sie, ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten das konservativ probieren oder ganz ehrlich, ich würde das auf jeden Fall eher operativ versorgen, ist die Frage der Stabilität oder Instabilität. Mhm. Und da muss man den Leuten sagen, sie müssen es ehrlich für sich beurteilen. Es nutzt nichts, wenn mit der anschwindelt und sagt, ja, nein, ich bin eh stabil und in Wirklichkeit geht ihm das Knie dreimal am Tag weg, weil dann muss man ihm einfach sagen, dann wird er in die Arthrose gehen und zwar früher als später. Wir reden davon, der hat halt mit Anfang 40 seine Prothese. Mhm. Und nicht mit, nein, der hat dann seine Arthrose halt nicht mit 85, sondern schon mit 75. Mhm. Wir reden wirklich von einer wirklich auch schnell fortlaufenden degenerativen Kniegelenkserkrankung. Und für mich ist diese Stabilität, diese subjektive Empfindung ganz essentiell. Und das muss man mit dem Patienten besprechen. Und wie du sagst, wie viel der Patient ausprobieren will, muss er im Endeffekt selber beurteilen. Und wenn er sagt, schau, ich lasse mich nicht operieren, ich möchte es nicht, ich traue es mir und meinem Körper zu, dann passt es auch, aber dann muss er wissen, was sind die Konsequenzen davon. Und hinsichtlich der Beratung, glaube ich, ist einfach wichtig, dem Patienten diese Möglichkeiten vorzulegen und auch ins Verhältnis des Risikos der Operation zu setzen. Mhm. Es ist eine Operation, die häufig durchgeführt wird, die standardisiert ist, die gute Ergebnisse hat. Insofern ist ja die Operation jetzt kein, um Gottes Willen, schlimmes Ergebnis so einer Entscheidung, sondern die muss fundiert getroffen werden. Aber das ist auch eine Sache, die in dem Fall einfach gelenkerhaltend auf viele Jahre sein kann.
Und was um das Operation oder konservativ, was man sich als Patient oder auch hier immer klar sein muss, dass bei einem, also ich dadurch, dass ich selber dreimal durchgemacht habe, du machst die Reha und unterm Strich, ich sage jetzt mal nach einem Jahr ungefähr, war ich stabil wieder, ich habe mich gut gefühlt und ich muss auch jetzt nicht mehr ich mache jetzt kein spezielles Training mehr und ich kann aber alles machen. Wenn ich mich jetzt aber konservativ entscheide, muss ich mir aber auch bewusst sein, dass ich immer trainiere. Nicht nur für 3, 4 Monate, 5 Monate, was auch immer, sondern das ist Long-Life-Training. Und dann gibt es vielleicht einmal Lebensphasen, wo ich dann vielleicht viel im Job zum Tun habe oder Familie gründ oder was auch immer und einfach nicht mehr zum Training komme, aber trotzdem gerne mal im Winter Skifahren gehe oder Fußball spielen gehe. Und dem muss ich mir immer bewusst sein, dass der konservative Weg meiner Meinung nach nie abgeschlossen ist. Der operative Weg ist meiner Meinung nach einer gewissen Zeit abgeschlossen. Wenn du das Nachbehandlung durch hast, Return to Competition, du spielst wieder, das Kniegelenk ist stabil und das passt, aber konservativ. Und das muss ich als Therapeut oder als Arzt meiner Meinung nach auch jedem Patienten so kommunizieren, hey, du musst aber immer was machen. Ja, und immer heißt auch mit 50, mit 60, mit 70, weil irgendwann wird es instabil. Und das ist halt ein Punkt.
Und das instabile Gelenk, irgendwann wird es wieder stabil. Nämlich wenn die Arthrose so fortschreitet, dass die von Seiten der Arthrose her stabil werden wieder. Ja. Das sieht man nicht allzu selten, dass Patienten kommen, die sagen, sie haben sich mal vor 25 Jahren das Kreuzband gerissen. Da sind sie damals nicht operiert worden und dann ist ihnen eigentlich nicht so gut gegangen. Dann haben sie eigentlich, Skifahren sind sie nicht mehr gegangen, aber halt so Hobbysport, Radlfahren ist gut gewesen. Also sie haben immer wieder so Instabilität gespürt, aber in der letzten Zeit, die Instabilität ist wirklich besser, aber wehtun tut. Und das sind die, wo wirklich die Arthroseentwicklung fortschreitet, wo einfach das Gelenk aufgrund seiner knöchernen Verformung so stabil wird, dass diese Stabilität wieder gefühlt auch wirklich zunimmt. Aber die sind dann kaputt und dann ist zu spät. Und wir haben ja, und das zeigen ja auch die Studien, wir haben ja trotzdem auch ein höheres Risiko der Gelenksarthrose, auch in der optimalsten operativen restabilisierenden Versorgung. Aber halt bei den Konservativen trotzdem höher, es ist so.
Wenn es jetzt zu einer Operation kommt, jetzt gibt es so diese Klassiker, wir haben die Patellasehne, wir haben die Quadrizepssehne, wir haben die Semitendinosus gracilis Plastik. Das sind so die drei Standardmethoden in der Operation. Es gibt natürlich jetzt noch ein Allograft, wenn man einen Spender nimmt, man kann es natürlich wieder jetzt fehlt mir das Wort dafür. Reinserieren, genau, Entschuldigung, danke. Das sind so die Möglichkeiten. Wenn man jetzt sagt, okay, man macht eine OP mit einer dieser Sehnenarten, wie entscheidest du, wenn du sagst, okay, es geht jetzt nicht, dass du das Kreuzband erhältst, sondern du machst die OP mittels einer Sehne. Was ist da so deine Entscheidungsfindung?
Also ich glaube, mit dieser Frage kann man ja ganze Kongresse füllen und selbst streng wissenschaftlich genommen wird man diese Fragestellung nach wie vor nicht abschließend beantworten können. Und ich glaube, das muss man auch vorweg sagen, da ist jeder Kreuzbandchirurg so ein bisschen gebiased von seinen Einflüssen. Wo kommt er her? Was macht er gern? Was macht er gut? Was kann er? Aus welchem Bereich kommt er, bei wem hat er Kreuzband gelernt, welche eigene Idee davon hat er und welche Einflussfaktoren hat er. Und nicht zuletzt bei mir auch, was sagen meine Therapeuten. Also ich glaube, das ist eine vielschichtige Fragestellung, wo es kein wirkliches richtig oder falsch gibt. Ich glaube, man kann ein paar Tendenzen mittlerweile ableiten. Du hast wesentliche Möglichkeiten der Versorgung schon genannt. Wenn wir jetzt wirklich bei der Kreuzbandrekonstruktion angekommen sind, gibt es einmal prinzipiell die Grundfrage, nehme ich eine körpereigene Sehne oder nehme ich eine Fremdsehne? Diese Spendersehnen sind Thema, sind wieder mehr Thema, gibt es ja auch immer mehr wieder auch Verfügbarkeit, weil die müssen ja irgendwo aus Gewebebanken auch kommen. Ich denke, das Thema Allograft, also Spendersehne, hat auch so ein bisschen Renaissance mittlerweile, hat meines Erachtens nach ein sehr eingeschränktes Indikationsspektrum, aber es gibt's. Zum Beispiel der 70-jährige Patient oder der Mitte 60-jährige Patient oder Patientin, die hochgradig instabil sind und ein Transplantat brauchen, mit dem sie ihren Alltag und leichte sportliche Belastungen gut bestreiten. Warum bei denen? Wir wissen, dass nach einigen Jahren einfach die Rerupturrate höher ist als im Vergleich zur Eigensehne, aber wir haben keine Spenderpathologie und keinen Schmerz im Bereich der Sehnenentnahme. Und da hat es also sicher Benefits, die OP-Zeit ist kürzer, wir haben einfach Möglichkeit, ganz sicher ein starkes, kräftiges Transplantat zu haben. Ich weiß im Vorhinein, welchen Durchmesser das hat. Ich kann es nach Durchmesser bestellen. Es gibt da verschiedene Sehnen auch, die da zur Verfügung stehen, aber das würde ein bisschen zu weit führen. Aber prinzipiell Allograft gibt es. Allograft hat einen eingeschränkten oder aus meiner Sicht eingeschränkten Indikationsbereich, aber auch den gibt es und auch die Patienten dafür gibt es. Wenn man und das ist sicher natürlich der Großteil in Richtung der Transplantate der körpereigenen Sehne gehen. Dann hast du eh schon erwähnt, die drei großen Gruppen, also Quadrizepssehne, Patellasehne und Semitendinosus und Gracilissehne, die immer gemeinsam erwähnt werden, wo man auch noch unterteilen könnte ins Transplantat, das wirklich nur aus einer Semitendinosus-Sehne besteht, gerade diese All-Inside-Transplantate, das heißt, wo man sozusagen femoral und tibial nur einen Sacktunnel macht, das heißt, von innen aus dem Gelenk einen Tunnel zurückbohrt, das ist dann meistens pro Seite so zwischen 2 und 3 Zentimetern, und dort das Transplantat verwendet, wenn man da eine kräftige Semitendinosus-Sehne hat, die man vierfach zusammenschlingt, dann ist das oft ein ausreichendes Transplantat. Aus meiner Sicht nach wie vor, man kann es als Goldstandard betrachten, es ist halt sicher das mit der langjährigsten Erfahrung, auch honore Kniechirurgen, die das über Jahrzehnte verwendet haben und nach wie vor verwenden, ist einfach das Transplantat Semitendinosus und Gracilissehne, das man im Prinzip doppelt nehmen kann, vierfach nehmen kann, je nachdem, ist dann auch sehr, sehr spezifisch dann, was die Operationstechnik einfach betrifft, aber dass man als Mehrbündeltransplantat einfach in jeweils einem Kanal verwendet. Ich glaube, das, was man auch weiß, dass die Doppelkanaltechniken, die man zeitlang propagiert hat, wo man quasi für jedes Teilbündel anteromedial, posterolateral einen eigenen Kanal gemacht hat, die sind eigentlich vorbei, weil da hat man keine wirklichen Vorteile gesehen dran. Aber prinzipiell ist zu sagen, dass Semitendinosus gracilis ein gutes Transplantat ist, das gut funktioniert, das stabil ist, das vielleicht ein bisschen eine höhere Spendermorbidität hat, weil ich einfach die Sehne vom Muskel abschäle. Und ich glaube, wir kennen alle die Patienten, die auch teilweise nach Monaten dann plötzlich wieder kommen mit Schmerzen im Bereich beugeseitig Oberschenkel, weil sie dort Hämatome und Vernarbungen gelöst haben. Also ich glaube, das sieht man schon immer wieder. Und was man auch sagen muss, ist halt, die Hamstrings sind ein medialer Kniegelenkstabilisator. Und das ist für mich halt schon ein entscheidendes Thema, wenn ich medial schon insuffizient bin und eine Patientin habe, zum Beispiel gerade Patientin, wo ich weiß, die hat vielleicht sehr dünne Semi- und Gracilis-Sehnen, allein vom Habitus her, die ganz zarten, vielleicht kleineren Damen, die hat schon eine Valgus-Beinstellung. Und die hat vielleicht auch zusätzlich noch eine mediale Seitenbandverletzung, einen medialen Meniskus dabei, dann sind es einfach Faktoren, da will ich der nicht noch einen medialen Stabilisator einfach wegnehmen. Und da, glaube ich, sind wir dann auch in dem Bereich, dass ich eher von der Semi- und Gracilis, also von den Hamstring-Transplantaten, Abstand nehme.
Ich wollte gerade sagen, zur Semi, wenn ich mal sagen, ich glaube, als Physio würde es wahrscheinlich nie, wenn wir operieren dürften, wir würden wahrscheinlich nie eine Semi-Plastik machen, weil einerseits Hamstring quasi Co-Pilot vom Kreuzband, das heißt, Zähne auf beiden Seiten hin, dass du quasi diesen Tibia-Vorschub nicht hast. Dann diese mediale Stabilität, was du eh schon gesagt hast, super wichtig auch. Und ein dritter Punkt, den ich letztens einmal gehört habe, ist, dass angeblich, ich meine, das kannst du vielleicht noch besser sagen, wenn ich mit dem Testhaken an das Kreuzband gehe, dass es im EMG eine Aktivität an der Hamstring-Seite auslöst. Fand ich sehr spannend. Habe ich gehört von irgendeinem Stuttgarter Ärzteteam, die haben das irgendwie beschrieben, wenn man mit dem Testhaken an ein intaktes Kreuzband zieht, dass da eine Aktivität auch in den Hamstrings zu sehen war, was dieses Zusammenspiel der beiden halt noch mehr bekräftigt sozusagen.
Also ich kenne die Studie jetzt nicht, aber kann man das natürlich sehr, sehr gut vorstellen, weil ja das, was man in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch herausgefunden hat, dass ja schon das vordere Kreuzband sehr, sehr gut auch neuronal versorgt ist und einfach sehr, sehr viel zum Thema Propriozeption einfach mitbringt. Auch ein bisschen ein Hint in Richtung Reinsertion, weil dort natürlich diese Strukturen noch erhalten werden können. Aber prinzipiell das vordere Kreuzband essentiell für die Tiefensensibilität hinsichtlich der Kniestellung ist. Mhm. Insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass das natürlich auch dann agonistische Muskelgruppen mit innerviert. Aber es funktioniert einfach. Und das muss man schon gegenhalten. Du wirst für jedes Transplantat macht irgendwo ein Defizit. Und diese Effekte sind halt oft auch überschaubar. Und ich oute mich kein Quadrizeps-Fan, einfach deswegen. Und ich bin mir des Hypes um die Quadrizeps-Szene durchaus bewusst, mit all den Möglichkeiten, dass es jetzt neue Transplantatentnahmesysteme gibt, wo man die Sehne oder Sehnenanteile sehr schonend entnimmt. Warum bin ich kein Fan davon? Da können jetzt vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer auch protestieren, bitte gern, ich stehe ja dazu. Die brauchen länger für die Quadrizeps Wiederaktivierung. Das heißt, wir sehen oft nach 9, 10, 11, 12 Monaten, dass die bei Kraftmessungen trotz absolut hochwertigem Aufbau, auch bei Spitzensportlern, einfach länger brauchen, bis die den Quadrizeps wieder voll aktivieren können. Der nächste Punkt für mich ist einfach, ich operiere auch viele Prothesen. Wir sehen, die Quadrizepssehne ist so unterschiedlich von ihrer Länge, von ihrer Ausprägung her, dass ich sage, ich bin dort oft in einem Bereich, wo ich sehr weit in Richtung des muskulotendinösen Überganges komme. Wie gesagt, dem kann man gern widersprechen, aber es ist einfach nicht mein Favorite Alternativtransplantat. Patellasehne finde ich ein absolut über viele Jahrzehnte schon verwendetes Transplantat, das gerade aber jetzt mit den neuen Entnahmetechniken absolut wiederkommt. Und zwar deswegen, wir haben einfach einen riesen Vorteil und da können die Quadrizeps-Fans nicht mit. Ich kann bei der Quadrizepssehne einen Knochenblock mitnehmen, wenn ich möchte. Ich kann einfach von der proximalen Patella ja den Knochenblock mitnehmen. Bei der Patellasehne habe ich einfach die Möglichkeit, sowohl tibial als auch patellaseitig einen Knochen mitzunehmen. Und dann kommt immer das Argument des vorderen Knieschmerzes. Und alle haben immer furchtbare Angst vor dem vorderen Knieschmerz. Wir sehen den nicht mehr. Wir sehen den aufgrund dieser Hochgeschwindigkeitsfräsen, sogenannte Hohlfräsen, wo wir aus der Kniescheibe selber diesen Knochenblock entnehmen, zwischen 8 und 9 mm im Durchmesser, also bei den Damen eher 8, bei den Herren eher 9, ist es so, dass das so exakt und sauber rausgeschnitten wird, dass wir danach das Peritendineum, das sich über der Patellasehne oder über Sehnen generell drüber legt, so fein wieder vernähen können, dass wir da, außerdem füllen wir noch dazu die Patella mit Knochenmaterial, mit Eigenknochen dann auf, wir sehen diesen vorderen Knieschmerz nicht mehr. Und ich denke schon, dass das aus einer Zeit kommt, wo einfach auch die Sehnenentnahme sehr traumatisch war, weil er einfach mit einem normalen Sägeblatt das dort entnehmen musste. Oder mit einem Meißel. Und das gerade bei der Patella mit ihrer Härte extrem schwierig ist, das so zu machen, dass ich nicht einfach einen riesen Schaden rundherum habe. Das heißt, ich habe den riesen Benefit, ich habe ein massives Transplantat, das von der Dicke her super verfügbar ist, weil 2/3 der Patellasehne bleiben stehen, das 1/3 nehme ich. Ich habe keinen Muskelverlust, null, gar nicht. Der Streckapparat ist schneller wieder aktiv und ich habe einfach eine Knochen-Knochen-Heilung. Und das, wenn ich einfach ein Transplantat habe, der das Interface zwischen Knochen und Sehne bleibt beim BTB 100% erhalten. Mhm. Ich stöpsel femoral einfach den Knochen in ein genau gleich großes Knochenloch hinein. Mhm. Und es gibt Chirurginnen und Chirurgen, die nehmen femoral gar keine zusätzliche Verankerung mehr, sondern allein durch die Friction, durch nur dieses verwinkelte Einbringen plus einfach der Reibung am Knochen, kommt es dort nicht mehr raus. Das ist, in 4 Wochen ist das eingeheilt. Und wenn wir Computertomografien danach machen, wenn man sagt, okay, irgendwelche Folgeverletzungen oder in Studien, man sieht einfach, das heilt knöchern ein.
Und das ist Best Case eigentlich.
Und
das
ist einfach Best Case. Und ich habe diese Frage, natürlich wird es distal, wird es halt schon verankert. Ja. Wir verwenden eine Technik, wo das sozusagen tibialseitig auch noch verblockt wird mit einem Knochenkeil und dann zusätzlich mit Ankern noch verankert wird. Das funktioniert und die bleiben stabil und denen geht super. Und wie gesagt, wir sehen den vorderen Knieschmerz in unserem Kollektiv nicht. Mag sein, dass das, und Studiendaten gibt es ja dazu, die das sehr wohl gezeigt haben, aber ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dann nicht Zwetschgen und Birnen zu vermischen. Da muss man dann sehr genau hinschauen, wann wurden diese Patienten operativ versorgt und wen vergleiche ich da mit wem.
Ja, das ist klar. Von der Entnahmestelle, wenn wir jetzt sagen, Semitendinose, ist im Endeffekt, du schneidest ja einfach die Sehne ab, den Muskel zieht es zurück in den Muskelbauch sozusagen. Und wie erklärst du das? Weil das war bei uns letztens mal so eine Diskussion, dass der Semitendinosus dann einfach zurückrutscht und verkümmert irgendwann einmal, weil ihm sozusagen sein Ansatz fehlt, so wie ein Muskelabriss, ein klassischer. Versucht man das in seiner Faszienhülle irgendwie zu fixieren, dass der vielleicht doch wieder auswächst dorthin? Kann man da, weil das war auch eine Frage von den Leuten, wie so die Semitendinosus, wie man sich das vorstellen kann, zieht die einfach zurück nach oben oder wird die auch irgendwie versucht zu fixieren, dass sie unten bleibt?
Ja, also prinzipiell entnehmen wir ja die Sehne vom Muskel in einer Technik, wo sozusagen die Sehne ja im Bereich ihres Ansatzes aufgesucht wird, am P-Sansarinus. Und dann angeschlungen wird und ich sie dann mit einem, es nennt sich Sehnenstripper, das ist ein Gerät, mit dem ich sozusagen die Sehne umfahre und stumpf vom Muskel abpräpariere. Man muss es ein bisschen, vielleicht das nächste Mal, wenn wer motivierter Händelkoch ist, einfach einmal bei so einem Händel einmal anschauen. Da sieht man oft diesen Muskel-Sehnen-Übergang sehr schön. Und da muss man sich so vorstellen, dass man wirklich sozusagen die Sehne vom Muskel freikratzt. Das funktioniert leichter, als man es jetzt vielleicht glauben würde. Damit löst man die sozusagen der Längs nach vom Muskel ab. Und man darf nicht vergessen, dass ja die Muskulatur dort, wie du es richtig gesagt hast, sich in Faszien und an anderen Muskeln dran befindet. Da ist es nicht so, dass der einfach wegschlüpft und quasi unauffindbar wäre. Du kannst ihn nicht fixieren oder du kannst ihn nicht wieder weiter fixieren. Ich glaube, wir haben ja meistens einen Schnitt von 2 bis maximal 3 Zentimetern Längen vorne im P-Sansarinus-Bereich. Dort komme ich gar nicht hin, wo wir den Muskel ablösen. Dieser Sehnenstripper ist 40 cm lang und oft bin ich sozusagen mit dem nahezu die gesamte Länge im Oberschenkel, um eben entlang der Sehne diesen Muskel abzulösen. Also da gibt es auch kein Thema in Richtung Refixieren, das wäre auch gar nicht möglich, weil ich sozusagen einen Muskel über extrem lange Strecke irgendwie fixieren müsste. Das ist überhaupt kein Thema, auch technikmäßig. Und man muss schon sagen, den meisten Patientinnen und Patienten fehlen die Hamstrings nicht in der Form, wie es jetzt natürlich der Therapeut auch im Rahmen der Übungen und wenn ich es jetzt muskelkraftmäßig messe, natürlich habe ich das Defizit. Nur da muss uns einfach bewusst sein, in dem Moment, wo ich eine autologe Sehne verwende, habe ich das Defizit überall. Es gibt keine Sehne im Körper, wo ich sage, dann nehme ich jetzt einfach was weg und das fehlt nirgends. Das gibt es nicht. Und das muss uns einfach bewusst sein. Und selbst wenn ich sage, darauf verzichte ich und nehme einen Allograft als Spender, dann habe ich dort auch wieder Nachteile. Also Das eierlegende Wollmilchtransplantat, das gibt es halt leider nicht.
Das gibt es auch nicht, ja.
Und ich glaube, auch da muss man einfach wieder abschätzen, ja, was bietet man dem Patienten an. Für mich ist zum Beispiel eine Frage, wie intensiv ist der sportliche Grad des Patienten. Also je sportlicher, je höher die Anforderungen, desto Patellasehne für mich. Ja. Und Revision ist für mich auch keine Frage, ist auch die Patellasehne. Einfach das Transplantat der Wahl. Und wir sehen es einfach sehr, sehr selten, dass BTB-Transplantate, also Bone-Tendon-Bone-Transplantate wieder abreißen. Okay. Einfach die Rerupturrate ist geringer.
Ja. Okay, ja, das ist definitiv ein guter Ansatz. Können ganz kurz nur in der OP schon Fehler entstehen, damit man in der Nachbehandlung vielleicht, mit denen man zu kämpfen hat, du hast das vorher im Vorfeld unserer Aufnahme schon eigentlich so schön beschrieben, sag es einfach noch einmal so, wie du es gesagt hast.
Also prinzipiell als Basis, nur wer nichts operiert hat, keine Komplikationen. Also da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein und je ehrlicher auch die Chirurginnen und Chirurgen zu sich selbst sind, jeder, der operiert, hat Komplikationen. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, also beim Kreuzband kann wirklich jeder einzelne Schritt auf 100 verschiedene Arten schiefgehen. Es ist so. Wir haben oft Operationen, wo es 2-3 Schlüsselstellen gibt, die müssen gut funktionieren und dann ist die Operation an sich, nicht sagen immer dasselbe, aber doch sehr, sehr ähnlich und funktioniert immer sehr, sehr gut. Und dann gibt es das Kreuzbandoperieren. Und ich glaube, je erfahrener ein Kreuzbandchirurg ist, desto mehr Komplikationen hat er einfach schon erlebt, oder Kreuzbandchirurgin, und je mehr hat er gelernt, mit diesen Komplikationen umzugehen. Ich glaube, der erfahrenste Kreuzbandchirurg ist deswegen so erfahren, weil er jede Komplikation schon 10-mal erlebt hat und mindestens 20 Möglichkeiten für sich vorbereitet hat, wie er mit dieser Komplikation umgeht. Wir haben einfach extrem viele Einzelschritte, die in sich genommen auch schwierig sind. Von der Sehnenentnahme bis hin zur Anlage der Bohrkanäle. Wir wollen das Kreuzband möglichst anatomisch einbringen. Das heißt, immer optimal im Bereich des anatomischen Ursprungs und Ansatzes. Bin ich ein paar Millimeter zu weit vorn oder zu weit hinten, kommt zu Beugedefiziten, zu Streckdefiziten in der Nachbehandlung, es steigt das Risiko für Zyklops, also sprich für Narbenbildungen im Gelenk, es steigt das Risiko fürs Auslockern, es ist abhängig von der Knochenqualität, wenn wir schlechte Knochenqualität haben, haben wir oft das Problem, dass das Transplantat schlecht verankert werden kann. Die Kanalanlage ist oft tückisch, weil wenn das Gelenk sehr, sehr klein ist zum Beispiel, haben wir einfach wahnsinnig wenig Platz in dem Gelenk. Dann kommt es dadurch häufiger zu Fehlpositionierungen oder Ähnlichem. Also ich glaube, Kreuzbandoperieren sollte wirklich zu den Operationen gehören, die von Leuten gemacht werden, die es häufig machen. Die gleichzeitig deswegen auch viel Erfahrung haben, weil sie selber schon viel erlebt oder viel gesehen haben. Und ich glaube, die wahre chirurgische Größe ist ja vor allem, mit Komplikationen selbst umgehen zu können. Und das ist einfach ein Thema, je öfter du was machst, desto besser wirst du, klar, auch im Bearbeiten der eigenen Komplikationen. Und daher gehört es einfach zu einer komplexen Operation. Und wir alle und auch wir alle Kreuzbandchirurgen, glaube ich, haben regelmäßig Komplikationen. Es ist einfach so. Und je erfahrener, desto besser ist die Bearbeitung dann dieser Komplikationen möglich. Und selbst wenn wir dann denken an die Rate der Rerupturen, auch das ist ja mit sehr vielen Faktoren verknüpft. Das heißt, das anatomische Kreuzband reißt. Das heißt, es gibt eine Belastung, die so hoch ist, dass unser Originalkreuzband beim Gesunden reißt. Da kann ich es noch so gut operieren, wenn der Patient halt aufgrund seiner sportlichen Belastung noch einmal gleich hohe Energie dort aufbringt, na, dann reißt aber jedes Transplantat ab. Und das ist dann keine Frage des Operateurs oder des der Transplantatwahl. Im blödesten Fall reißt es halt einfach wieder ab. Ja.
Das heißt, man kann sagen, im Best Case auch, wenn alle Schritte passen, ist ein Kreuzband immer egal ob der Operateur oder der Operateur, es gibt immer so eine Best-Case-Situation, dass es so straff ist, wie es einfach sein sollte und genau dort fixiert ist, wo es sein sollte, von der Lage genauso sein sollte, wenn alles Best-Case wäre sozusagen. Das ist, dass nichts locker ist oder so, sondern...
Ich glaube, wir alle und auch die Therapeutinnen und Therapeuten in der Nachbehandlung, man muss vor diesem Verletzungsbild oder auch der operativen Versorgung einfach Respekt haben. Mhm. Und ich denke mir, vor jeder Kreuzbandoperation, ich gehe immer mit einer hochgradigen Aufmerksamkeit und hohem Respekt in diese Operation hinein, weil ich einfach weiß, das ist keine gmade Wiesen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn Kolleginnen und Kollegen das anders sehen und sagen, ich habe schon 30.000 Kreuzbandel gemacht, für mich ist das wie spazieren gehen. Ich finde das, und das denke ich ehrlich und dazu stehe ich, ist eine Form der Überheblichkeit, für die ich keinen Platz sehe. Und ich denke mir, jede Operation und gerade auch die Kreuzbandoperation bedarf an hochgradigen Respekt. Und wir werden nie besser werden, als der liebe Gott gemacht hat, wie er das Kreuzbandel erst einbaut hat. Und das muss uns einfach ganz klar sein, wir werden es nicht besser machen. Und es gibt die absoluten Best-Case-Kreuzbänder, die haben wir hier und da auf beiden Seiten. Also sowohl Operateur als auch Therapeuten-Sicht heraus. Es gibt die Kreuzbänder, wo man sagen, das war perfekt. Du gehst aus der Operation raus, denkst da, wie geil war's, super. Und man freut sich richtig. Und nach einem Jahr kommt der Patient, die Patientin hat eine Reruptur und man denkt sich, warum? Es ist manchmal wirklich so.
Stimmt, ja.
Und selbst wenn man es kritisch Revue passieren lässt und sie denkt, ah, das hätte ich besser machen können, das hätte ich besser machen, selbst bei denen, wo du da denkst, Wahnsinn, kann es trotzdem passieren, es ist einfach so.
Genau, das stimmt ja. Auf jeden Fall. Es ist echt... sehr individuell, ich sage das auch immer, jede Reha ist, man kann nicht sagen, oh, heute habe ich Kreuzband, dann mache ich Schema F durch. Ich glaube, wenn du das machst, hast du schon verloren am Anfang in der Reha oder auch, wie du sagst, im OP-Saal. Ja. Ich glaube, man muss, die Verletzung ist eine schwerwiegende Verletzung, meiner Meinung nach, also ist einfach eine schwerwiegende Verletzung im Knie, es ist kein Supinationstrauma vielleicht, sondern das ist wirklich eine hochgradige Verletzung und so muss man doch das jedes Mal angehen und nicht sagen, ich habe eh schon meine 200 Kreuzbandrehas gemacht. Nein, es ist jedes Mal aufs Neue anders und du lernst von jeder Therapie und so wie du von jeder OP lernst, du nimmst immer etwas mit, was du beim nächsten wieder anders machst und der stellt dich dann aber auch wieder vor einer Herausforderung, weil wieder irgendwas nicht so ist, wie es in den 10 Fällen davor war. Und ich glaube, das ist einfach auch schön, wie du das gesagt hast, dass man da einfach nicht überheblich sein sollte für die Verletzung von dem Ganzen. Es ist ein Riesenthema. Wir reden schon wirklich lange. Wir könnten wahrscheinlich noch weiter füllen. Ja. Ganz als ableitender Satz um die ärztliche, weil dein Hauptpart ist ja so mit der OP eigentlich gemacht. Ja. Dann kommt noch die Nachversorgung, das Beratende, was ich immer wichtig finde, auch in Rücksprache, Patient, Arzt und Therapeut oder Therapeutin, dass da einfach immer so ein Triumvirat ist, wo man sich immer abspricht, okay, der ist ready für den nächsten Schritt und so weiter. Direkt nach der OP, wenn du jetzt aus dem OP-Saal rausgibst, was schreibst du so ungefähr so an Vorgaben vor? So klassisch, wenn jetzt wirklich nur rein Kreuzband wäre, was sind so deine Vorgaben für danach? Gleich voll belasten oder wie siehst du es?
Ich wollte gerade sagen, es ist sehr abhängig eben von den Begleitverletzungen, die sogar meistens limitierender sind. Wir haben es, glaube ich, am Anfang einmal angesprochen. Es ist die Reha dann oft eingeschränkt, wenn du einfach schwerwiegende Begleitverletzungen, wie zum Beispiel Meniskusverletzung mit Naht hast, weil oft die Naht dann einfach, bis sie ausgeheilt ist, nicht belastungsstabil ist. Das ist auch der Grund, warum die Nähte selber dann teilweise 6 Wochen teilbelastet oder entlastet werden müssen, wenn ich jetzt an den Radieris denke. Der braucht einfach und den kannst du nicht belasten, weil die Naht ist wirklich nur dafür gedacht, die quasi Rupturenden aneinander zu stellen. Bleiben wir beim isolierten Kreuzband. Für mich ist das isolierte Kreuzband, sage ich mal, bis auf diese Weichteilberuhigung in den ersten 2 Wochen, wo ich dem Patienten oft sage, Teilbelastung ist ja stabil, also sozusagen die reine Belastung des Kniegelenkes durch eine Gewichtsbelastung, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Für mich ist der Punkt, wo ich sage, Ja, das Kreuzband sollte prinzipiell ja so operiert werden, dass es von Minute 1 weg stabil ist. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, gerade die Einhellung des Kreuzbandes, nicht jetzt die Ligamentisierung, also nicht sozusagen der Umbau des Transplantates zur bandartigen und auch histologischen, biochemischen Umbau des Transplantates, sondern wirklich die Einheilung ist ja gerade in den ersten Wochen Thema. Und meines Erachtens nach ist es schon so, dass ich versuche, das Risiko in diesen ersten Wochen zu minimieren. Deswegen kriegen einfach meine Patienten für 6 Wochen danach eine bewegliche Vierpunktorthese, Sekotec-Schiene oder ähnliches, damit ich ihnen sozusagen diesen Mechanismus des Vorschubes der Tibia einfach in den ersten Wochen garantiert wegnehme. In der Nacht können sie es von mir aus auch gern runtergeben, aber es geht mir wirklich darum, wenn die Patienten aufstehen und quasi diese AP-Belastung aufs Gelenk bringen, dass sie da einfach in den ersten Wochen die Sekotec-Schiene, also diese Vierpunktorthese drauf haben. Und dann ist für mich auch oft eine Frage, wie geschickt schätze ich den Patienten ein. Also je mehr Körpergefühl der Patient mitbringt, desto eher mute ich ihm zu, dass man sagt, man gibt sogar die Schiene frei in der Beweglichkeit. Da geht es ja vor allem darum, der wird eh so vernünftig sein, dass er jetzt nicht 120 Grad flektiert und sofort irgendwie 4 Stufen gleichzeitig beim Stiegensteigen nimmt. Ich glaube, da kommt es einfach darauf an, wie ist der Patient gestaltet. Und je schwieriger der Patient in der Führung ist, desto eher restriktiv bin ich in der Nachbehandlung. Und wenn es halt Patienten sind, die aus dem Profibereich kommen oder wo man sagt, die halten sich an das, was man mit ihnen vereinbart, je forcierter kann man das, glaube ich, umsetzen. Und für mich ist ganz klar, der Patient ist nicht fertig nach der Operation. Weil, nämlich auch für mich nicht, weil für mich diese Zusammenarbeit mit den Therapeuten essentiell ist. Es gibt ja nichts Besseres als einen Therapeuten, der zu mir kommt und sagt, du, ich habe den Patienten jetzt 4 Wochen gesehen, irgendwie, der verhält sich anders als die anderen Kreuzbänder. Weil umso mehr kann ich darauf eingehen. Und der Operateur, der glaubt, das Werk ist erledigt, wenn er da vom Tisch geht, der, glaube ich, hat einen riesen Fehler gemacht. Wenn ich diese Kommunikation mit dem Therapeuten nicht suche, wenn ich nicht den Patienten dorthin schicke, wo ich weiß, wenn es ein Problem gibt, kommt der in der Minute wieder zurück zu mir. Wenn ich den nicht zu Therapeutinnen oder Therapeuten schicke, die ich kenne, wo ich weiß, wo die wissen, wie arbeite ich, wo die wissen, was ist mein Standard und was passiert, wenn ich da jetzt draufschreibe, der darf 4 Wochen nicht draufsteigen, dann denke ich mir was dabei. Klar. Dann war vielleicht bei der Operation was, wo ich sage, das wird mir jetzt dem Patienten vielleicht nicht auf die Nase binden, weil es jetzt nichts ist, das den Patienten auch irgendwie in seiner Rehabilitation einbremsen soll, aber da will ich, dass der Therapeut gewisse Schritte individualisiert setzt oder eben nicht setzt. Also ich glaube, der Erfolg der Kreuzbandoperation führt über die Teamarbeit mit den Therapeuten. Und wer definitiv das nicht verstanden hat von Operateursseite, der hat meines Erachtens nach in der operativen Versorgung von egal was nichts verloren. Meine Ausbildung von meinem Mentor war Drittel Patient, Drittel Therapeut, Drittel Operateur. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist es einfach das Beginn von einem Problem.
Na, ich glaube auch, weil unterm Strich, es profitiert immer der Patient oder der Sportler oder Sportlerin. Natürlich in einem Vereinssetting ist die Kommunikation noch näher zusammen, weil der Teamarzt dann auch vielleicht immer vor Ort ist unter der Woche. Aber das ist definitiv, glaube ich, einfach, auch wenn man als Therapeut das Gefühl hat, ich stehe da an, auf jeden Fall immer die Kommunikation mit dem Arzt suchen und nicht sagen, ich probiere da weiter, sondern ich sage immer, der hat das Knie gesehen, der hat das Knie offen gehabt, der war drinnen mit der Kamera, der hat die ganzen Strukturen noch gesehen, der hat das Werk getan sozusagen und der kann dann einfach auch die Antwort liefern, die einem dann fehlt. Also ich glaube auch immer, es ist super wichtig, diese Kommunikation, und so wie du diese Drittel-Sache ist auch eh so, wie ich es auch sehe, dass man einfach, so kommt man dann auch zum Ziel. Es kann natürlich immer was sein, aber zu dritt findet man eher eine Lösung, als wenn man alleine herumdoktert und versucht, da jetzt sich irgendwas aus dem Hut zu ziehen, sozusagen.
Wie ein Teamsport. Und es ist ein Teamsport, in dem Fall halt am Patienten.
Genau, ja. Es war viel Input. Ich bespreche jetzt dann im zweiten Teil bespreche ich dann die ganze Nachbehandlung dann drüber, sozusagen aus physiotherapeutischer Sicht. Da helfen mir natürlich deine Inputs jetzt auch mehr, dass ich das noch mehr sozusagen bearbeiten kann. Ich sage vielen Dank für das Teamwork sozusagen jetzt schon in dem Fall. Gern. Unsere fiktive Patientin, die sich das Kreuzband gerissen hat, wurde jetzt dann schlussendlich von dir operiert. Und dann bespreche ich sozusagen die Nachbehandlung von dieser Patientin durch. Und ja, ich sage vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Input, für die ganzen Leute, die auch die Fragen gestellt haben, dass wir die auch so ein bisschen abarbeiten konnten, dass da vielleicht die Fragezeichen, die bei ein paar anderen draußen waren, jetzt auch geklärt worden sind. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
Vielleicht haben wir ein paar neue Knie- und Kreuzbandtherapeutinnen und Therapeuten gewonnen, die jetzt auch von der Faszination Kreuzband angesteckt wurden.
Ich hoffe, dass diese Serie da über das Kreuzband ein wenig dazu hilft, dass man sich noch mehr traut, auch in dieses Kreuzbandthema auch reinzugehen und einfach auch versucht zu lernen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Es ist wert auf jeden Fall.
Genau, definitiv. Super, dann sage ich Markus vielen lieben Dank noch einmal. Gerne. Und ja, euch wünsche ich noch eine gute Zeit. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.